Wir haben angefangen mit Smith Oud Lafite. Immer jeweils eine alte Flasche und eine relativ neue Flasche. Die alte Flasche Smith Oud Lafite war 1899.
Blindflug. Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo liebe Leute, kurze Meldung vom Schneidedeck. Sascha und ich haben ganz intensiv diskutiert und gar nicht mitbekommen, dass die ganze Zeit mein Katzentrinkbrunnen weitergelaufen ist. Es ist also nicht so, dass ihr den Verstand verliert, sondern der plätschert tatsächlich ganz leise im Hintergrund. Was? Die Verständlichkeit der Episode ist dadurch nicht beeinflusst. Es könnte nur sein, dass die eine oder der andere von euch ein bisschen Harndrang entwickelt, also vielleicht diese Folge nicht beim Autofahren hören. Viel Spaß jetzt dabei.
Hallo Sascha.
Hallo
und
Felix.
Cheers.
Cheers. Ja. Schon vorgetrunken.
Vorgetrunken, Wein im Glas.
Wein, ja, doch,
schon. Noch ein Wein. Ja. Und ich habe nämlich sozusagen die Reißleine gezogen das erste Mal und habe mich dagegen entschieden, den zu bringen, weil ich den so schwarz-glas inkompatibel fand.
Das stimmt, das macht ja, das würde dir nicht machen. Da stehst du wie auf dem Schlauch, weißt nicht wohin und kannst mit nichts anfangen.
Und so weiter. Wir trinken nämlich hier gerade von Equipo Navassos den La Bota de Vino Blanco Flor Power 44 aus dem Jahr 2010. Das ist im Prinzip ein ungespriteter Sherry. Das ist die ganz kurze Version. Und das ist mittlerweile ein kleines Trendthema. Also im südlichen Sherry, Teil des Sherry-Gebiets rund um San Luca de Barrameda, gibt es mehr und mehr Geschichten, wo trockene Weißweine gemacht werden wie Sherry, die dann sogar noch ein bisschen unter Florhefe reifen können. Die DO überarbeitet auch gerade ihre... da ist gerade ein bisschen...
Action. Hier in Weißensee geht's ab.
Ja, komisch. Die DO überarbeitet auch gerade ihre Regeln. Das ist eben ungesplittete, weil es immer schwieriger wird, gesplitteten Sherry zu verkaufen. Und das ist eigentlich, sag ich mal so, nach Winesearcher-Angaben oder so, es hätte das schon vor 3 Jahren getrunken werden müssen. Also das ist wahrscheinlich so im Jahrgang 2010, so 14 oder sowas rausgekommen und liegt dann hier jetzt fast 10 Jahre. Ist entsprechend nachgedunkelt, ganz dunkel.
Ist schon sehr Bernstein, ja. Sehr dunkler Bernstein.
Ja. Und ist aber irgendwie erstaunlich lebendig. Also man hat vergessen, dem Wein zu sagen, dass er eigentlich tot ist.
Das stimmt. Aber im schwarzen Glas tatsächlich, man würde auf was Älteres kommen mit einer sehr guten Säure. Genau. Aber dann bist du schon raus. Und dann kommst du sofort in die falsche Richtung.
Und dieses karge, etwas geizige ist eben nicht Altersschwäche, sondern es ist einfach die Sherry.
Genau.
Der Sherry-Mix. PX
und das stimmt, das macht so natürlich weiter. In dem Glas viel mehr Spaß. Ja. Also dann.
Aber jetzt würde ich sagen, gehen wir zum Ernst des Lebens über.
Machen wir jetzt ab und zu sozusagen Spaßweine vorneweg, das ist ja auch schön.
Ja, genau.
Hast du ja noch nicht auch gemacht.
Eine 4.
Eine Pasch.
Gleichstand. Und
eine 2. Eine 4.
Super, bei der 4. Das passt gut.
So, ich nehme mal die Gläser. Wir trinken einen Wein von einem Winzer, den wir schon mal hatten. Ich glaube, ich habe extra mal geguckt, wir hatten den Weißen noch nicht. Aber ist mir auch egal, das ist nämlich einer von meinen Lieblingsweißen gerade. Roc d'Anglans Blanc 2020. Ich finde den ganz großartig. Ganz, ganz toller Wein, trinkt sich toll. Es gibt davon leider nur zu wenig. Es ist nicht teuer, aber es gibt davon leider nur zu wenig. 12 Alkohol nur. Ganz, ganz schön. Ich mag das gerade wahnsinnig gern. Deswegen dachte ich, schön, das, was ich gern mag, schenke ich dem Felix ein. So, warte, erstmal sitzen, Mikro richten und.
Tschüss.
Cowboy-Schluck.
Ja, stimmt, es ist warm draußen.
Ja, total.
Wir haben alle Durst.
Wir müssen natürlich nachwirkend noch über die Probe reden, die wir hatten.
Jawohl, unbedingt.
Über die. Was war das gleich? Ich kann mich gar nicht so richtig dran erinnern. Das war doch irgendwas mit Blubber, glaube ich. Ja. Also natürlich können wir uns daran erinnern.
Jawohl.
Ich glaube, das können alle, die dabei waren, können sich ziemlich gut dran erinnern.
Ich habe es noch nicht aufgeschrieben, aber ich werde es noch machen demnächst.
Es ist, es war spektakulär.
Sensationell.
Sensationell, es war zu viel.
Wir haben 13 Jahrgänge Salon probiert.
13, musst du mal überlegen.
Das war nicht zu viel, das war gut.
Das war nicht zu viel, das stimmt. Das war nicht zu viel, es war sehr, sehr gut. Und dann haben wir aber noch... Genau, haben wir weiter getrunken. Wir reden darüber, was wir dann nachgetrunken haben. Lass uns über Salon reden, so ein bisschen. Also 13 Jahrgänge Salon, wir haben angefangen mit einem wir sind uns nicht sicher, aber es ist wahrscheinlich ein gefälschter 71er gewesen. Also nee, wir sind uns sicher, dass das, was drin war, gefälscht war.
Ja, und ich glaube auch der Korken war klar.
Genau. Das
war
also, das, was im Nachhinein nochmal rauskam, bei Flasche ist okay. Die hat so ausgesehen zu der Zeit.
Ja.
Auch dieses A-Punkt-Salon, was draufsteht, das war auch in Ordnung. Auch.
Der Korken war kein Originalkorken.
Der Korken war wahnsinnig kurz, das war falsch.
Die Kapsel war schwarzes Geschenkpapier.
Ja, genau.
Ein bisschen gefaked. Ja. Also der war zum Teil wurde nachbefüllt.
Genau. Und der schmeckte auch wirklich.
Da war ein Prosecco
drin. Da war ein Prosecco drin. Sie haben sich nicht mal die Mühe gemacht, noch einen ordentlichen Champagner reinzuschütten, sondern nur irgendwas ganz Schlimmes. In dem Fall muss man noch mal sagen, bei guten Flaschen, denkt dran, nicht in Umlauf bringen, sondern zerstört sie, behaltet sie, aber... Ja, da kommt sowas bei raus.
Ja, wenn sowas die, wenn sollte die, man nicht verkaufen.
Genau, sollte man nicht verkaufen. Aber der Rest war spektakulär. Wir sind uns nicht ganz einig. Also es gab ein bisschen Unterschied, ob das die älteren oder die jüngeren Sachen besser sind. Ich glaube, bei uns
sind wir sehr einig. Für mich, bei uns in der Ecke sind die jüngeren Sachen besser angekommen.
Fand ich auch. Die hatten mehr Biss, mehr Frische und mehr Zug und sowas. Wir haben also 13 Jahre kriegen wir zusammen, welches waren. Wir haben 71 angefangen.
Weil wir haben in umgekehrter
Reihenfolge angefangen.
Wir haben angefangen mit 2013, dann 2012, 2008, 2007
und 6.
7, 6, 4, 2. Ja,
genau. 99, 98, 96. Oh, das hält für mich.
Ich kann es aber auch kurz.
88 hatten wir auch dabei.
Ja,
und
war es, glaube ich, das.
Und das war es, wa? Und dann der gefälschte 71er leider.
Ich kann es aber hier ganz schnell nachgucken, dann habe ich es. 99, 97, 96, 95, 90, 88.
Ah, so, sehr gut. Okay, also Salon nochmal für die, die es nicht wissen, kann sein, weil das ein typischer Champagner ist, der nicht im stetigen Umlauf ist.
Und nee, obwohl es 70.000 Flaschen gibt, wenn sie ihn machen, sie machen ihn nicht so oft. Sie machen ihn angeblich nur in guten Jahren.
Jetzt ist gerade relativ viel.
Und es gibt Jahrgänge wie, was war das, 71 oder was war unsere Fälschung?
Ja.
Das ist eigentlich zum Beispiel eigentlich ein total schlechtes Jahr.
Fanden die nicht damals anscheinend.
Fanden die offensichtlich nicht, aber wenn du dir den Erntebericht anguckst, es gab sowohl Spätfrost als auch Hagel, als auch Regen in der Ernte mit vollen. Es
vielleicht
ist
mussten sie
alle
auch einfach.
Genau, und eventuell haben sie auch aber 5 Jahre vorher keinen gemacht und jetzt mussten sie mal
wieder. Genau, irgendwann muss man ja auch, egal wie, mal Geld verdienen.
Also, genau, und ich könnte mir vorstellen auch, dass bestimmte Gerätschaften irgendwann auch einfach kaputt gehen, wenn du sie nicht mehr benutzt. Das ist ja ein Keller, der nur alle paar Jahre dann ausgemottet wird.
Und so richtig, jetzt im Augenblick mehr, weil die Jahrgänge insgesamt einfach besser werden. Das heißt, das merkst du, jetzt hatten sie ja wirklich diese 12, 13 und sowas, ja. Und 8, ich meine, das ist einfach mehr. Ich glaube, 15 wird bestimmt auch kommen, könnte ich mir vorstellen. Bei denen 18, 19 theoretisch auch super Jahrgänge da unten, muss man gucken. Ja. Aber Salon nochmal, ein Champagner, den schon immer nur als Einzelflasche, nicht als Einzelflasche, als vom Weingut nur eine Flasche, also eine Position bringt die nur raus. Die haben keinen kleinen, keinen großen, kein nichts anderes, keine Zweitweine.
Wenn die Trauben nicht benutzt werden, gehen sie über die Straße.
zum Freund des
Nachbarn. Zum, ich glaube, mittlerweile im gleichen Besitz befindlichen und vorher befreundeten Weingut, die das dann verwerten.
Und schön auch nochmal einen guten Champagner draus machen.
Ja, den glaube ich dann aber in der Cuvée verwenden, damit es nicht so ein, sozusagen so ein Off-Salon,
genau,
so ein Zweitwein.
Da passen sie sehr auf, das muss man auch sagen. Aber das ist auch richtig so, weil das Ding kostet ab Hof schon eigentlich fast ein Tausender.
Mittlerweile, es gehört zu denen, die am meisten zugelegt haben in der Vergangenheit.
Und die haben aber den Abhofpreis schon so hoch, das muss man sagen.
Also die spannende Geschichte ist vielleicht, das war der erste Champagner, der nur aus einem Ort kam.
Genau.
Das war der erste Champagner, der keine Cuvée über die Rebsorten war. Also so einfach zu sagen, er kommt aus Ei, ne? Ist das Ei oder ist das?
Das Ei, ja.
Und dann nur Blanc de Blanc, der erste Blanc de Blanc.
Überhaupt.
Der jemals, genau, weil es ist schon uralt. Genau. Das ganze Thema ist in den 20ern irgendwie entstanden. Und dann war er exklusiv im Maxims in Paris.
Da hat er natürlich seinen guten Ruf
her. Der Hauschampagner des Maxims.
Da hat er wahrscheinlich auch nur 20 Francs gekostet.
Und konnte, war nicht deren Spitze, sondern war wirklich deren Hauschampagner. Und man konnte, glaube ich, noch ein paar Flaschen ab Weingut kaufen. Gehörte aber jemandem, der sich da sozusagen einen Traum verwirklicht hat, ist keine Winzer-Dynastie.
Ach, ist ja auch schön, die Variante mit Maxime und Salon trinken. Das kann ich mir in den Jahren schon gut vorstellen, muss ich sagen.
Ist auch heute, glaube ich, noch ziemlich viele Flaschen. Also wenn man auf sich ja mal eine kriegen will, geht man eine Maxime-Salon trinken. Das ist allerdings mittlerweile eine ziemlich teure
Idee. Die Flasche aber vielleicht ein bisschen günstiger. Ja. Also zum tatsächlichen Preis.
Und ist ein paar Mal hin und her gewandert, gehörte dann allen möglichen, auch irgendwelchen Unternehmungen, und ich weiß gar nicht, wem es jetzt gehört. Aber auf jeden Fall.
Die sind immer dabei geblieben. Es hat sich quasi eigentlich nichts geändert bei dem, was sie machen.
Ja.
Das muss man denen mal zugute halten.
Genau.
Die machen Champagner, die sind schon extravagant. Das schmeckt auch extravagant.
Sie sind vor allem konsequent nur Edelstahl und konsequente Unterdrückung der malolaktischen Gärung. Du hast also alle Anlagen, um saures Zeugs zu machen.
Mhm.
Und deswegen machen sie es nur in guten Jahren. Weil wenn du das in einem nicht so guten Jahr machst, dann hast du auch saures Zeugs. Ja, dann
wird es auch wirklich saures Zeugs.
Ja, und ich fand persönlich auch der 96er, da hat mein Magen auch gesagt, wenn du mir noch so einen Schluck runterschickst, schicke ich in der Postfern wieder hoch. Ja? Also wollte sofort Burig Salz haben.
Fand andere aber ziemlich gut.
Viele fanden, dass der genau gesungen hat. Aber niemand musste auch ein ganzes Glas davon trinken, weil wir waren ja auch 12 Leute.
Genau, das war eine gute Größe übrigens. Wir waren erst 14 gerechnet, waren dann aber mit 12 sehr schön. Das war eine gute Größe für den.
Viele Leute war das der Wein des Abends, für mich gar nicht. Ich fand den, das war so diese alte Zeit. Ich habe hier vor vielen Jahren im Podcast mal gesagt, die Champagner ist ein Meer an sauren Frechheiten mit vielen Inseln und Seligkeiten. Das würde ich nicht mehr wiederholen, weil der Klimawandel hat nirgendwo so eingeschlagen bisher wie in der Champagne. Ja. Das ist mittlerweile andersrum. Es ist ein Meer an schönen, reifen, wunderbaren, mit einzelnen Inseln saure Frechheiten. Aber 96 war das noch andersrum. Ja. Und das hat man da auch geschmeckt. Das ist einfach die Art von Champagner, die ich nicht mag.
Das ist ja die Variante des Mögens. Das ist ja auch völlig okay.
Wo ich auch sage, es gibt ja auch so viele Leute, die sagen, Champagner ist mir eigentlich zu sauer. Das werden auch dramatisch weniger.
Ja.
Aber in der Zeit gab es noch ganz schön viele. Mhm. Und dann keine Malolaktik und so. Und
dann
musst du halt dann schon aufpassen. Und deswegen fand ich auch die Jungen viel schöner.
Ich mochte diesen Alten auch und so. Aber es gab
gut.
Es gab auch nichts Schlechtes. Also bis auf den 71er war nichts Schlechtes.
Ja, der 22er hatte einen ganz doofen Korken, der war sehr belegt. Da haben wir auch mal geguckt auf den Korken. Diese Echtkorkscheibe, die da unten, das letzte Stück,
ging ab.
Die war wabbelig und ging ab.
Genau, und das war nicht so. Ja, das stimmt. Aber es gab, das ist dann sozusagen die Flaschenvarianz. Ja? Ich glaube nicht, dass, also insgesamt muss man sagen, ist es so oder so eine absurde Probe gewesen, weil ich glaube, die hat auch so noch, also ich habe sie noch nirgendwo so gelesen.
Wir haben geguckt, zumindest seitdem es das Internet gibt, hat es nirgendwo eine solche Probe gegeben.
Genau.
Und auch das Haus selbst hat sowas nicht veranstaltet. Wir haben auch bei den Kritikern, oder ich habe ein bisschen bei den Kritikern geguckt, ob es irgendwo einen gibt, der jetzt, wo man das dann sehen kann, bei Parker oder sowas sind ja auch immer die Verkostungsdaten dabei. Da sind mal 5 auf einen Streich.
Aber nie 13.
Nie 13. Und dann ist es auch manchmal so, dass dann da auch noch frisch degorgierte Exemplare sind. Das ist dann auch immer nochmal schwierig, weil das ein anderer Wein ist. Das ist
völlig anderer Wein, das stimmt. Also kann man aber rückwirkend betrachtet sagen, also Salon war für uns alle, es hatten noch nicht alle ein Salon im Glas. Nee, aber wir hatten schon.
Wir hatten 2,8 getrunken in der Probe und fanden den ja auch ganz, ganz groß. Der kam aus der Magnum, was beim Champagner wirklich einen Riesenunterschied macht. Aber
den gibt es auch nur aus der Magnum 2,8, muss man sagen. Bei Salon?
Hatten wir dieses Mal keine.
Doch, war eine Magnum.
Achso, war eine Magnum. Gut.
Also 2,8 gibt es tatsächlich bei Salon nur eine Magnum.
Ja, das ist ein ganz, ganz, wieder ein ganz toller Wein gewesen. Mhm. Aber ansonsten waren auch welche Leute dabei, die das noch nicht hatten. Was ich lustig fand, war, dass einer erzählte, man sagt ja, Salon solle eben reifen. Und so, wo ich immer so denke, ja, wie viele Leute können das denn beurteilen?
Ja, das stimmt.
Wenn es diese Proben auch nicht gibt. Genau. Wie viel Dutzend Flaschen Salon muss kommen? Das ist, glaube ich, wieder so ein Distinktionsgemoppel.
Habe ich schon mal gehört.
Oder wenn einer sagt so, ja, das kannst du ja noch nicht trinken, sind viel zu jung und so, wir trinken unser Salon immer erst mit 15 Jahren und so, weißt du, was wir schon mal so oft gesprochen haben. Und ehrlich gesagt finde ich auch wenn du das schon liest, also schon ohne ihn überhaupt getrunken zu haben, kommt ja die Frage, warum denn? Also wenn du diese Knackigkeit und so, wenn das Markenzeichen ist, warum warte ich denn dann, bis ich das nicht mehr schmecken kann?
Ja,
denn
das stimmt.
Das ist das, was passiert ist, ab 2002, also das ist der Off-Bottle, den nehmen wir mal raus, ab 99 hatte ich immer das Gefühl, sowas habe ich schon mal getrunken. Das ist eine Prestige-Cuvée-Nase, das ist so eine gereifte Schaumwein-Nase und so. Also diese ganze super individuelle war weg und ich habe das dann natürlich immer zu einem Bruchteil des Preises schon getrunken, weil ja alles einen Bruchteil des Preises kostet. Sogar Cuvée Winston Churchill oder
kostet nur Bruchteil des Preises
von Bruchteil Salon. Von Salon. Ja, also selbst das, was wir als extrem teuer empfinden, Vivre Française oder sowas, ist immer ein Viertel, Fünftel oder Zehntel von Salon.
Ja.
Und deswegen denke ich, warum soll ich denn jetzt warten, bis ich das vergleichbar finde? Aber ich fand die unvergleichbaren, unvergleichlichen eigentlich am besten.
Aber das ist ja wieder der Punkt, wo du sagst, okay, das ist halt wirklich, erstmal hast du recht, ich kenne niemanden, der überhaupt schon mal mehrere Jahrgänge Salon, wüsste keinen, der mehrere Jahrgänge Salon getrunken hat.
Ja.
Also mir fällt gar keiner ein und wir kennen ja ein paar.
Also vielleicht...
Ja, ein paar Somms, die wir haben, die aber, hatten. Also wir hatten neulich über befreundete Somms gesprochen, die diese Mega-Weinkarten haben. Da ist auch einer dabei, der Salon hat. Und der ist jetzt noch ein bisschen jünger, aber ich sag mal, der Vorgänger, der da 20 Jahre gearbeitet hat,
der hat
30 Jahrgänge Salon getrunken.
Ja, genau, also der kriegen die auch ein bisschen was zusammen und der kriegst du. Ja. Ich meine, wir hatten ja auch alle nur Probeschlucke,
ja.
Außer beim 2.8er, da war ja mehr da, zum Glück. Aber das ist, also ein ganz herausragendes Pröbchen, kann man mal sagen, auch war gut mit dem Essen diesmal, wir haben erst ein bisschen was gegessen an Vorspeisen und sowas, das, was im Magen war, es war einfacher diesmal, weil es nur ein Champagner war, nicht so viele. Und dann haben wir uns da auch nicht durchgekostet, relativ zügig, doch gar nicht so, doch war okay, war anderthalb Stunden.
Das war zügig und gut.
Ja.
Ich habe für mich jetzt endgültig gelernt, dass ich tatsächlich älter als 10, 15 Jahre Post-Degorgement muss für mich Champagner wirklich nicht werden. Das kann ich jetzt so nach mehreren Proben und so weiter schon sagen. Mein Highlight war der 2.4er.
War schön, ja. 2.8 war wieder...
2.8 und 2.13, 2.4 waren für mich Weine zum Niederknien, 100 Punkte und alles, was du haben willst. Und danach wurde das dann normaler.
Im Vergleich, war das musst du immer wieder.
Ja, im Vergleich
zu anderen Prestige-Champagner.
Ja, natürlich, ja, ich habe schon ältere Sachen getrunken. Es gibt ja keine Regel ohne Ausnahme. Und ich habe mal von Charles Heidsieck ein Late Release aus einer Magnum getrunken. Das war 86. Der ist aber erst 2016.
Ach so, den Horse. Haben wir letztens auch. Heißt der auch irgendwas mit Horse?
Ich hatte Christoph angerufen und ihm ein Bild geschickt und gesagt, das muss man mal getrunken haben. Ich habe den bei dem Eggerson-Jubiläum, hatten die den mit. Und in Bremen. Und das
haben wir nachgetrunken.
Habt ihr nachgetrunken. Fantastischer Wein zum Beispiel.
Ja,
großartig. Also deswegen keine Regel ohne Ausnahme und auch andere ältere Schaumweine immer mal wieder. Aber ich sag mal so ganz generell, für mich, wenn ich jetzt eigene Flaschen hätte, in der Liga, dann würde ich die nicht 30 Jahre liegen lassen. Auf den Wunder warten. Ich würde die alle trinken, wenn die 10 Jahre alt sind, spätestens.
Also 10 Jahre. Ich meine, sie bringen sie auch raus. Sie bringen sie eigentlich nach einer so langen Zeit raus, dass sie die wollen ja, dass man die dann auch trinkt, ehrlicherweise. Genau. Ja? Genau. Also ich glaube, die Winzer denken sich auch, haben wir schon ein paar Mal gesagt, eigentlich denken sie sich ein bisschen was dabei. Wenn so ein Champagner nach 10 Jahren kommt, dann wollen die auch schon, dass man den trinkt. Der lag dann schon lang genug.
Ja. Einige sagen, er wird jetzt noch 2 Jahre lang besser.
Ja.
Das kann er aber bei euch machen, muss er nicht bei mir machen, ja. Weil das ist aber nach dem Degorgement passiert noch mal ein bisschen was. Und ich will jetzt das Geld haben.
Braucht das Geld mir noch.
Nicht, aber dass einer sagt, du musst den dann noch 10 Jahre liegen lassen, das passiert eigentlich, ist mir noch nicht passiert.
Genau. Also da würde ich dir recht geben, man muss die Sachen nicht ewig liegen lassen. Das ist immer wieder, wir haben gestern noch mal, die haben es gerade schon gesagt, wir haben gestern noch mal mit einer Flasche mit sehr schlechtem Füllstand 73er Salon getrunken, nur weil die wirklich so einen schlechten Füllstand hätte, sonst hätten wir die nicht aufgemacht. Aber die war so desaströs vom Füllstand, dass man das ist so oder so, hätte eben nichts reinpacken können, keine Probe und nichts. Auch natürlich, also tot, ohne fast ganz ohne Blubber, der war auch sehr schnell dann, das letzte bisschen war ganz schnell weg und dann war es ein Altwein. Also man muss die Sachen, da gebe ich dir völlig, man muss die nicht ewig liegen. Das ist total schön, wenn du so alte Sachen ab und zu hast. Aber sie werden nicht, also ich finde auch, bis auf ganz wenige Ausnahmen, werden sie nicht wirklich besser.
Ja.
Also nicht richtig doll besser. Also dass du sagst,
ja? Das Zweite, was ich gelernt habe, da habe ich dich ein bisschen beneidet. Ich habe aus einem Gabriel-Glas probiert und ich möchte Schaumweine aus Schaumweingläsern probieren.
Ich fand das nämlich gar nicht schlecht.
Oder aus einem Aloro, meinetwegen auch, was ja unten so ein bisschen wie ein Schaumweinglas. Das Problem, was ich einfach hatte, ist, wir haben ja bei 12 Leuten, wir haben auch immer noch ein bisschen was übrig gelassen für eine Nachprobe. Es gibt so ungefähr 3,5 cl oder sowas.
Ja.
Und wenn du 3,5 cl in so ein Gabelglas einfüllst,
dann ist nicht viel.
Und dann einmal schwenkst, ist die Kohlensäure weg.
Ja.
Alle, die kleinen Gläser hatten, haben den letzten Probeschluck mit Genuss getrunken. Ich habe sie alle ausgespuckt, weil sie alle keine Kohlensäure mehr hatten. Ja, und das ist die letzte Erkenntnis. Ja. Ich mag Champagner wirklich nur mit Kohlensäure. Also ich bin tatsächlich nicht der Typ für ohne. Und das hat dazu geführt, dass ich, sag mal, weniger auch getrunken habe als alle anderen, glaube ich, am Anfang. Ich habe das ja versucht, nachher nachzuholen. Ich glaube, es gab ja noch ein paar Gelegenheiten. Aber ich trinke hier ja ganz gerne Schaumwein aus Gabelgläsern.
Das ist also nichts frisch.
Nee, das ist vor allem, wenn du 0,1 einschenkst,
ja, dann macht das
nichts. Aber ja, das wenn stimmt. du 3CL oder 4CL einschenkst und dann einmal schwenkst und so, das ist dann einfach, dafür ist es nicht gemacht.
Aber wir haben das geschenkt, weil sich die letzten Male, wir hatten die letzten Mal die nicht wirklich wunderschönen Champagnergläser, aber die gingen, fand ich, die waren ganz okay, die waren ja auch wirklich wie normale Champagnergläser. Wir haben sie geschenkt auf die Gabriel, weil ein paar mit diesen Champagnergläsern nicht so zufrieden waren.
Ach, es gab tatsächlich Leute, die nicht gut
waren. Ja. Genau, deswegen haben wir Change auf die Gabriel-Sachen.
Ich fand es tatsächlich.
Ich mochte das. Ich hatte diese von Josephine Hütte. Die Champagnergläser von Josephine Hütte sind das, glaube ich.
Hattest du.
Genau. Also ich hatte nämlich.
Ich benutze hier die Süßweingläser von Salto dafür, wie viele andere Menschen auch. Ich würde aber mittlerweile auch das Aloro nehmen. Wir haben darüber gesprochen, weil das so ausgeschenkt ist. Das ist ja so darauf spezialisiert, mit 3,5 oder 4 Zentilitern zu funktionieren. Das wären die Gläser. Und um nochmal zurück, nicht, dass jetzt jemand denkt, dass ich auf einmal daran glaube, dass die den Geschmack beeinflussen. Es geht jetzt tatsächlich um die technische Handling und das Halten der Kohlensäure. Das ist einfach, das war einfach da sehr schnell weg durch die Schwenkerei auf breitem Raum. Ich kann auch nicht verstehen, warum Leute alte Champagner aus Burgundergläsern trinken, weil dann ist der letzte Rest Kohlensäure in 0,0 weg.
Muss ja frisch sein. Ein großes Burgundergläser macht nur Sinn, wenn das Ding wirklich frisch
und richtig ist und richtig viel Perlage hat. Ja.
Dann macht das total Sinn und dann macht es Spaß. Zusammenfassend nochmal, Salon, großartig, Weltklasse Probe. Beeindruckend in jeder Hinsicht.
Ja.
Unwiederholbar.
Jedenfalls den nächsten. Sollte man auch gar nicht versuchen.
Genau.
Man muss das dann auch einfach so stehen lassen.
Genau, finde ich auch. Und dabei hätten wir es an dem Abend eigentlich belassen sollen.
Ja, theoretisch. Man hätte dann noch eine Doppelmagnum um Tischwein.
Ja.
Auch gerne einen großartigen holen können und noch ein bisschen geselliges Beisammensein mit einem roten und einem weißen.
Genau, haben wir aber nicht. Haben wir nicht gemacht.
Haben wir nicht gemacht.
Weil Felix den Hals sich voll. Nein, Felix konnte dafür jetzt wirklich gar nichts zu tun. Nee, null. Felix hat damit wirklich gar nichts zu tun. Aber um das kurze, eigentlich fing diese Probe, ich kann es ja kurz, eigentlich fing diese Probe ja an, das mit einer ganz anderen Idee. Wir hatten einen Gast dabei, der mochte sehr viel Bordeaux.
Ja.
Und um den ging es eigentlich ganz am Anfang mal. Und da hieß es, machen wir ein bisschen was Bordeaux-mäßig, ein bisschen was Altes und trinken davor vielleicht ein, zwei Champagner.
Ja.
Das wandelte sich dann so ein bisschen
zu einer Salonprobe.
Und dann konnte man das ja aber auch nicht so stehen lassen.
Nee,
klar. Weil da war einer der Gäste war einladen zu einer Bordeaux-Probe.
Genau, das war Joschka Fischer, der ehemalige Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland und den. Ja, kannst ja nicht irgendwie auf der falschen Pferde laufen, das geht ja nicht. Du musst ja irgendwie
also, was liefern. Also
gab's noch Bordeaux.
Und dann haben wir noch ein bisschen Bordeaux getrunken. Ich weiß gar nicht mehr, mit was wir angefangen haben. Also wir haben angefangen mit
Smith-Haut-Lafite.
Smith-Haut-Lafite. Immer jeweils eine alte Flasche und eine relativ neue Flasche. Die alte Flasche Smith-Haut-Lafite war 1899.
Ja.
Und die neue Flasche Smith-Haut-Lafite 2009. 100 Packerpunkte, 2009. 1988 gab es nichts. 1899 gab es nichts.
Hochbeeindruckend. Das Problem, insbesondere dieses zweiten Teils der Probe, war eigentlich insgesamt das Problem der Probe. Und bevor jetzt jemand denkt, ich bin hier undankbar oder sowas.
Das sind wir nicht.
Das war abgesprochen, weil Christoph jetzt auch eine Weile weg ist und wir keine Zeit mehr hatten, noch so ein bisschen. Und auch noch alle Leute da waren, sozusagen für so eine kleine Manöverkritik. Und das ist auch gar nicht so böse. Es war so ein bisschen deswegen schwierig, weil für eine Hälfte der Leute war das eine Weinprobe und für die andere Hälfte war das Weintrinken unter Freunden. Und das sind so zwei Dinge, die sind so ein bisschen schwer miteinander in Einklang zu bringen. Und zwei Plätze neben mir saß ein Anwalt, der wahrscheinlich denkt, ich bin ein Vollarsch. Ja, weil ich da immer an diesem Wein dann noch so rum und dieses noch und jenes noch und so. Aber auf der anderen Seite saßen Sascha, Flo und ich saßen in einer Ecke, so richtig schön, dass der Blindflug, die Blindflug-Posse, und haben schön gefasst über die. Und Christoph saß in der anderen Ecke und du hast richtig gemerkt, es war das schade.
Ja.
Rede mal lauter! Und dann haben wir halt so ein bisschen diese Weine auf, in Teilen seziert und das war für ein, zwei Leute, glaube ich, befremdlich, dass wir diesen geschenkten Gäulen jetzt so tief ins Maul schauen. Aber das war eigentlich die Idee. Es war nicht so ganz 100% kompatibel.
Ja, stimmt. Ja.
Nein, das macht natürlich die Weine jetzt nicht schlechter.
Auch der Nachteil dieses großen Tisches, dass du halt sehr laut sein musst und sehr viel sein musst. Oder dass es so viele Plapper, dass man überhaupt nicht mehr klarkommt. Ja. So, dass das dann
und wir haben deswegen aber auch, oder wir haben einige sagen, wir haben zum Beispiel die Flaschen nicht an den Tisch geholt, sondern eingeschenkt und dann Also eingeschenkt und dann die Flaschen weggestellt.
Genau, ich habe eingeschenkt mit Thomas zusammen und dann haben wir sie weggestellt.
Zu einigen Sachen gab es ein bisschen was zu erzählen. Also zu 1899 Smith Old Lafitte. Ja, ich nehme auch gerne noch einen Schluck.
Gab es auch ein bisschen was zu erzählen. Das stimmt, das eine, das wäre sozusagen... Ich bin dem mit.
Muss ich Augen zumachen.
Ja, stimmt. Das wäre sozusagen meine Manöverkritik. Das hast du ja ganz gut gemacht. Ich mache das hier mal im Laufen noch. Mhm. Hast du ganz gut gemacht. Du hast dann zwischendurch ein bisschen was erzählt dazu. Das war ganz schön.
Bei dem 1899 Smith Old Lafitte muss man halt sagen, dass der aus einer Zeit stammt, in der Bordeaux sehr wenig Wein produziert hat wegen der Rebauskatastrophe. Und die hatten aber 1870 oder sowas eine Eisenbahn nach Aro gebaut. War wirklich eine eigene Eisenbahn. Und es gab eigene Tanks in Aro, die auf die Eisenbahn so geschnallt werden konnten, weil die einfach Tempranillo abgefüllt haben. Die haben einfach in der Rioja ihren Wein gekauft. Und als wir das erzählt hatten, kamen dann direkt zwei Leute und sagten, deswegen kommt mir das so bekannt vor. Ich habe noch, weil das wirklich sehr viel von so einem uralten Tondonia oder sowas durchaus hatte.
Das stimmt. Was aber auch gar nicht schlimm ist, ich habe darüber auch nochmal nachgedacht, weil dann ist es ja trotzdem so, also wir wissen das nicht hundertprozentig, die Geschichte kann schon sein, aber das ist ja dann damals, tatsächlich war das ja bei allen so. Also das ist ja auch total richtig, kann man trotzdem sagen, wir trinken in Bordeaux, weil es ist es noch Bordeaux, ja, das war absolut bei allen aus diesen Dingern so. Also das ist sozusagen in der Form dann wieder schon vergleichbar, auch wenn es wahrscheinlich dann
alter Tempranillo ist. Ist halt ein lustiger Gag. Und was man vielleicht auch sagen muss, ist, das war eine Händlerabfüllung, 1899 haben die Chateaus nicht gefüllt, von Johann Friedrich aus Lüneburg, Lüneburger Hofweinhändler, was natürlich total abgefahren ist. Und auch, das habe ich erst hinterher auf einem Foto dann gesehen, weil eigentlich ist das eine total abgefahrene Geschichte, weil wie kannst du denn in Lüneburg Hofweinhändler sein? Es gibt ja gar keinen Hof in Lüneburg. Also das Fürstentum Lüneburg, Braunschweig, Lüneburg, die haben sich auch als Sitz des Hofes, weil zwei Städte konnten sich nicht einigen, auf Celle geeinigt. Also deswegen war da kein Hof. Und dann sind die auch schon 1850 von den an die Welfen gefallen, also an die Hannoveraner, der Prinz Ernst August und so. Und wiederum 1885 von Kaiser Wilhelm annektiert worden. Das heißt, das Lüneburger Wappen hängt längst in Berlin. Der hat natürlich nicht den Berliner Hof. Der Hofweinhändler war jemand, der den Ratskeller in Lüneburg ausgestattet hat, der witzigerweise zu dem Zeitpunkt eigentlich schon dem Weinhändler gehörte. Das war nämlich ein Riesenbude. Der war in den 90er Jahren der größte Steuerzahler in Lüneburg, hatte drei Hamburger Weinhandlungen übernommen und so. Aber trotzdem gilt ja immer dieses alte... Damals derjenige, der sozusagen am größten ist, kriegt die besten Fässer. Du musst also davon ausgehen, der hat sein Fass wahrscheinlich von Eggers bekommen aus Bremen, also Eggers Sohn. Ja. Johann Eggers hat die Sachen oder von Testorp oder irgendjemand hat das Zeug aus Bordeaux geholt und ihm dann weiterverkauft.
Und wurde
dann auf der Kutsche dann irgendwie nach Lüneburg gefunden. Ja. Er hat es gefüllt und entweder lag das dann im Ratsweinkeller, zum Ratsweinkeller eine lustige Geschichte. Die haben dann, weil die hatten ja viel Geld, Lüneburg war eine Salzstadt.
Sehr reich.
Und die haben dann einen Maler beauftragt, irgendwie da die Weine zu bepinseln. Und nach 5 Jahren mussten sie den nochmal bezahlen. Da musste der das alles abmalen auf Leinwand, weil der Nachteil an Lüneburg ist, es ist gebaut auf dem Salzstock, der es reich gemacht hat. Die Luft ist so salzhaltig in dem Ratskeller, dass das Salz einfach. Das heißt, das Letzte, was du willst, ist, diese Flasche mal im Ratsweinkeller gelegen hat. Ja? Also, wahrscheinlich hat sie bei Bauer Haas irgendwo.
Schön unterm Stroh.
Schön unterm Stroh. Ganz weit unten. Oder so, keine Ahnung. Also auf jeden Fall war das kein Händler, der jetzt noch in alle Welt verkauft hat. Das ist schon irgendwo im norddeutschen Raum geblieben und dann irgendwann gekommen. Die Flasche war perfekt. Kann man das so lustig erzählen. Ja?
Und die war auch nicht gefälscht und so. Das war alles viel zu absurd, um gefälscht zu sein.
Ja, ja. Und deswegen ist das natürlich ein bisschen schade, dass die eine Hälfte das jetzt sozusagen nicht mitbekommen hat, weil wir es jetzt hier im Podcast erzählen. Aber die Story dieser Flasche muss auch ganz schön abgefahren sein.
Vor allem, wie lange die hin und her sind und sowas. Aber es war übrigens, also zu den beiden, also beide Weine waren fantastisch.
Ja.
Der alte auch nur mit Kontext, finde ich.
Ja, fand ich auch.
Vollen Kontextwein, den man braucht, sonst ist es dann auch wirklich schwierig. Mhm. Auch die Variante, den zweiten Wein dazu zu trinken. Ich finde, man konnte bei beiden keine Gemeinsamkeit irgendwie
gar nicht
schmecken, überhaupt nicht. Das ist nur nett gewesen, sozusagen zu sagen, okay, das ist das gleiche Weingut, das eine hat mal so geschmeckt und mal so.
Ja.
Der alte war toll, ich habe noch nie so einen alten Rotwein getrunken.
Ja.
Und der war super.
Fantastisch.
Egal, was da drin war.
Egal, was da drin war. Er hatte wirklich was von einem ganz alten Tondonia oder sowas. Ja.
Großartig. Ja, großartig. Danach ging es weiter ein bisschen jünger.
Mhm.
Ich glaube, wir haben Chateau Haute-Ballée getrunken danach, oder? Oder war es erst der... Ist wurscht.
Haben wir Haute-Ballée getrunken? Das war der Korkende, oder? Der 28er.
Der kam erst danach. 28 war erst Cheval Blanc.
Ach so.
Haben wir den Haute-Ballée überhaupt getrunken?
Nee, haben wir nicht.
Ah, dann haben wir den dann schon. Dann gibt es den noch. Ist ja auch schlimm. Chateau Lafite Rothschild.
Ja.
1918 und 2010. 1918, gutes Jahr.
Tatsächlich ein ganz gutes Jahr.
2010, hervorragendes Jahr.
Die Flasche war aber nicht gut, die 18er.
Flasche war so okay. Ja, das war so, was hatten wir, das war ein bisschen, war das korkig? Nee.
Nee, der starb einfach relativ schnell bei Luft einen würdevollen Tod.
Aber immerhin würdevoll, war auch kein schlechter, man musste immer, es war gut, dass es nur Probeschlucke gab und kein ganzes Glas.
Ja, das war so ein bisschen intellektuell spannend, aber der 18er war wirklich so, jetzt haben wir halt mal 18er viel getrunken, ist ja auch spannend.
Der 10er war super.
Ich habe auch gar keine andere Verkostungsnotiz zu 18er Lafitte im Netz gefunden. Es gibt welche zu Moutons oder Tours oder sowas, aber zu Lafitte irgendwie nicht.
Nicht. Insofern so viel wird es ja nicht mehr.
Genau. Füllung vielleicht. Mhm.
So 10 war ein tolles Jahr. War ein toller Wein. Kann man gar nicht anders sagen.
Ja. Ja. Also, wirklich perfekt.
Ja.
Hat übrigens schon Trinkreife. Ja. Kann man jetzt.
Gut, sind aber auch 24 Jahre jetzt.
10, nee, 14.
14, schon.
Ja. 14, ja. Ja, ist tatsächlich, ist richtig. Wobei, die warmen Jahre sind irgendwie, verschließen sich doch nicht so stark, merken wir jetzt mittlerweile. Kann man wirklich gut trinken.
Wenn man ihn hat und aufmachen will und so.
Aufmachen will, ja.
Ja, das ist wohl wahr. Danach kann man so stehen lassen, oder? Ja. Also, groß, schön, geile Flasche 1918, aber nicht perfekt. Gut. Danach, 1928, Chateau Cheval Blanc.
Der hatte Kork.
Um den man aber drum trinken konnte, ein bisschen.
Ich habe es gar nicht erst versucht.
Ja, ich glaub, man konnte so ein bisschen
fies,
drum trinken.
Der hat so fies gekorkt in der Nase. Ich wollte mir den Gaumen damit nicht das Risiko eingehen.
Dazu als Pendant 1989, eigentlich schlecht bewertet. Fand ich aber sehr... Warte mal,
der nächste Flight war Blind La Fleur Petrus.
Ach, okay, stimmt. Ich habe die richtige Reihenfolge und wir haben den... Genau, ich habe... weil okay, jetzt haben wir es mal. Wir haben nämlich.
Wir müssen
sortieren, das war zu viel Wein. Das stimmt, ich habe nämlich beim Ausschenken einen Fehler gemacht. Ich habe nämlich, nicht ich, sondern die es mir hingestellt haben vorher am Dings, haben nämlich einen anderen Wein in einer anderen Reihenfolge vorher hingestellt, der eigentlich ja später kommen sollte, weil er ja von den Jahren später dran gewesen wäre. Das stimmt, das war ein 1945er La Fleur Petrus.
Ja.
Und das dazugehörige Gegenstück von 2005. Der hat aber nicht gekorkt.
Nee, die waren beide völlig
in Ordnung. Und, also sagen wir mal so, die waren beide deutlich mehr als in Ordnung, fand ich.
Ja, fand ich auch.
Die waren, also das war wirklich.
Wobei ich den 5er nicht so spektakulär fand. Den 45er fand ich besser.
Ja, das stimmt.
Das ist leider so ein Wein, bei dem wir wirklich viel hätten auch erzählen können.
Und reden müssen und so. Und
reden müssen. Und die Flasche Vogelwild, das Etikett, war Chateau La Fleur Petrus, Haute Pomerol, Premier Grand, Premier Cru. Hm. Also Premier und Grand ausgeschrieben und dann nochmal eins ER Cru hinten dran.
Ja.
Pomerol ist nie klassifiziert worden, logischerweise. Es gibt auf der ganzen Welt kein Premier Grand, Premier Cru.
Ja.
Also würdest du denken, das ist eine Händlerfüllung gewesen, wo irgendein Händler halt einfach drauf rumgepisst hat. Aber dann stand auch noch drauf, Mise en Bouteille au Chateau,
ja.
Schlossabzug. Und das Ganze in einer Weißglasflasche, durchsichtig. Das schrie auf 47 Arten Fälschung.
Hellgelbes Grün. Also, ja.
Auf 47 Arten Fälschung.
Total.
Jetzt muss man dazu eines wissen. La Fleur Petrus liegt zwischen La Fleur und Petrus, klar. Ist 1950 von der Familie Murex gekauft worden, denen Petrus gehört. Bis dahin lag das dazwischen. Ist aber auch geschmacklich eher La Fleur. Es waren damals 6 Hektar reines Kieselland. Ist einzigartig auf dem Pomerol-Plateau. Also das Plateau ist 40 Meter über normalen Null, ne? Bevor da jemand jetzt irgendwie den Tafelberg
ist so richtig hoch, ja, das stimmt.
Und ist deswegen ganz, ganz leicht und immer duftig, blumig, La Fleur Petrus. Petrus selbst ist Lehm, 90% Lehm, immer Fett, Wasser drin, immer gut versorgt. Petrus ist kein leichter Wein. Petrus ist echt
richtig
immer
schwer. Ja,
richtig schwer. Genau. Und als die Murex das gekauft haben 1950, da haben sie das nicht gemacht, weil sie jetzt irgendwie dachten, jetzt haben sie einen Rohdiamanten und das können sie jetzt, sondern haben sie das gekauft, weil es einen Wein gab, wo Petrus auf dem Etikett stand und der Wein war scheiße. Deswegen haben sie, also wie komme ich darauf, was war das Erste, was sie gemacht haben, nachdem sie es gekauft haben? Sie haben alle Reben rausgerissen. Alles komplett neu, sie haben erstens neu gepflanzt, zweitens haben sie 12 Hektar Lehmboden dazu gekauft und angekündigt, in Zukunft wird das kräftiger werden.
Okay,
ja. Der Effekt ist natürlich, dass alles vor 50 im Preis sehr moderat ist, weil es keinen guten Neumund hat.
Ja.
Also das heißt, ich habe jetzt nicht geguckt, was der 45er kostet, aber du kannst beispielsweise einen 47er La Fleur Petrus ganz normal im Moment kaufen für 500 €. Ja? Petrus 47
schon schwierig.
30-fache oder sowas, ja? Genau. Und auch so, immer, es ist immer so irgendwie so ein 30stel oder sowas, auch danach noch geblieben sozusagen. Mit anderen Worten, das fälscht doch keiner.
Das stimmt. Warum sollte man? Weil du als die, genau.
Genau.
Also muss es okay gewesen sein.
Ich weiß sogar, dass es okay ist, weil Eduard Mwex mir es erzählt hat. Ich habe die nämlich angeschrieben, ich habe ein Foto geschickt und habe gesagt, ist die echt? Und dann hat er gesagt, also nach in Augenscheinnahme würde ich sagen, die ist echt. Und ihre Vermutung, dass das Kriegswirtschaft ist, ist richtig. Wir haben einen Teil, es ist, wir haben es ja nicht gefüllt. Es ist ein Teil, weißt du, also es gibt so viele Varianten von diesem Wein, weil war Kriegswirtschaft, wurde in das gefüllt, was da war und so, Etiketten wurden irgendwie...
Schnell mal Druck,
so, genau. Und so weiter und so weiter. Also die Flasche war echt. Hätte man natürlich, die E-Mail hätte man natürlich nett am Tisch vorliegen können, wenn man es vorher gewusst hätte. Aber wir ja, ich habe es ja auch erst beim Fotografieren gesehen, dass das so eine wilde Flasche war. Das
ist geil.
Der Wein war geil. Der Wein war wirklich
gut. Das war wirklich toll. Und danach gab es dann den Anna Flight, den wir jetzt gerade schon besprochen hatten. Das war dann der 1928 und 1989.
Wir haben aber 2016 nochmal aufgemacht. Nee,
der 28er hatte gekocht. Genau. Wir haben den 28er aufgemacht, wer kocht denn, und haben dann den 2016er und genau,
den 28er habe ich gar nicht probiert.
Den hast du gar nicht probiert. Es und dann 89 und 16.
Genau. 89 und 16 Cheval Blanc.
Auch beides wahnsinnig gut.
Fand ich nicht. Den 89er haben wir zu früh auf den Schild gehoben, weil er sehr ähnlich ist wie der 16er, aber er kommt nach hinten raus nicht mit, nicht mal ansatzweise. Ich muss witzigerweise was zu dem nachher erzählen. Können wir nachher nochmal drüber schnacken. Ich hab da, muss da noch eine Geschichte zu dem 89er erzählen.
Dann haben wir auch quasi eigentlich aufgehört. Ja. Also es hätte noch ein paar andere Sachen gegeben, die wir zum Glück nicht aufgemacht haben. Ich glaube, ich habe sie alle zu, haben wir alles zulassen danach? Ja, ja. Genau, weil ich hatte noch aus dem Weinkeller andere Sachen gebracht, weil mir nicht, ich wollte es eigentlich nicht so groß machen danach. Aber, also auch da.
Zum Fisch hatten wir White Stones.
White Stones, genau.
Auch schön.
Auch schön.
Mochten wir schon immer, das stimmt.
Obwohl da auch ein, zwei dabei waren, die den immer gleich dann runterreden, so ein bisschen, nachdem er gesagt hat, was es ist, wa? Das ist ja, so ein bisschen leidlich, wa? Oder?
Das ist leid, ja, dieses ewige neue Weltbashen. Also beim White Stones muss man ja mal sagen, ich weiß gar nicht, es gibt so zwei, drei Versuche, so ein Judgment of Paris für Chardonnays zu machen in den letzten Jahren. Die hat immer White Stones gewonnen. Ja. Also, dass ich schon mal sage, ja, du kannst natürlich Blindproben Chardonnay machen, so viel du willst, am Ende gewinnt sowieso White Stones. Dass der einen unglaublichen Track Record hat.
Ja.
Und wir hatten neulich was aus Neuseeland getrunken hier. Das war auch, da haben sie aber auch sehr spät auf Neue Welt gekommen.
Ja.
Und
großartig. Also ganz großartig. Aber auch da nochmal, also jetzt nur ein paar Sachen nochmal zur Probe. Also, wäre eine Einzelprobe gewesen, es war, fand ich, habe mich auch zwischendurch ja schon sehr beschwert und so, war das zu viel? Jetzt muss man aber trotzdem nochmal sagen, insgesamt war das ein Erlebnis so dasgleichen, mit unglaublichem Wein.
Und wir haben so wenig Zeit und wir kommen so selten zusammen, dass ich es verstehen kann, dass man beides auf einmal machen
will.
Man hätte den zweiten Teil ein bisschen vorbereiten können, aber ich meine, es war natürlich auch so schon mal super. Und was bei diesen Sachen dann auch vorteilhaft ist, wenn man den Kreis der Eingeweihten, die wissen, was jetzt kommt, klein hält.
Mal,
wenn 4 von 12 Leuten wissen, was im Glas ist, ist das nur so mittelblind und so an einigen Stellen blind. Also wie gesagt, wenn dann für einige ist es Probe, für andere ist es Wein trinken unter Freunden. Einige sind schon nach 2 Minuten die ganze Zeit dabei am Raten, was es ist. Das interessiert mich in so einem Moment immer gar nicht. Das lenkt mich nur ab.
Das stimmt. Wir haben was anderes beschlossen, muss man sagen. Auf der Variante dieser Probe und auf dem, was da ist, haben wir jetzt nochmal nachträglich beschlossen. Wir haben so viel Wein.
Ja.
Und es gibt so viel guten Wein und man kann natürlich so eine Probe, wie sie da ist, kann man finanziell nicht umsetzen. Das ist totaler Blödsinn. Ja, also im Salon kannst du nicht machen. Wenn man das umrechnet, ist total albern. Aber wir haben so viele schöne, gute Weine, dass wir gesagt haben, wir machen demnächst und wir fangen damit an im Herbst. Im Herbst werden wir 2 Proberunden machen und gucken dann, ob wir das so ein bisschen hinkriegen, wie wir das wollen. Und machen dann ab 25 dann ein sehr kontinuierlich und fortlaufendes Probenschema-Thema. Schema. Nicht Thema, sondern Schema mit unterschiedlichen Proben, bei dem wir dann unterschiedliche Gastredner oder Gastvortragende haben. Das weiß Felix jetzt noch nicht, aber Felix zum Beispiel oder Flo oder so. Also Leute, die sich mit dem Thema von dem, was da gerade da ist, entweder darauf Bock haben oder das so oder so können, ja, weil sie sich da drin sind. Wir haben so schöne Proben, dass wir gesagt haben, wir werden das jetzt mal ein bisschen zusammenstellen an Proben und das dann natürlich, wir wollen damit auch, sind wir ganz ehrlich, ein kleines bisschen Geld verdienen, klar. Der darf zum Beispiel, wenn Felix jetzt da sich einen Abend hinstellt und erzählt, dann muss er natürlich auch ein bisschen was dafür verdienen.
Ja.
Oder ich oder wer auch immer das tut. Aber wir wollen auch ein bisschen Bewegung im Keller kriegen und wollen euch auch ein bisschen an diesen Sachen, nicht an diesen auch ab und zu mal diesen riesengroßen Sachen, klar, ja. aber auch an den anderen Sachen, die immer noch wahnsinnig gut und wahnsinnig groß sind, ein bisschen teilhaben lassen. So dass wir ein paar Proben veranstalten werden. Wir werden im Herbst anfangen, 2 Proberunden zu machen. Ich würde mal an dieser Stelle einmal kurz Werbung machen. Wer Bock hat, sich das schon mal mit einschreiben zu lassen, der schreibt mir bitte, dass ich ihn auch mit auf den Verteiler nehme. Einmal ganz normal an sascharadke@mi.com. Wir werden dann nochmal eine extra Seite aufsetzen zum Ende des Sommers hin, wo dann nochmal richtig draufsteht, wer dann für die Themen Gastredner ist. Und wenn es immer ein bisschen klein halten für die Leute, die uns mögen und kennen, sollen auch die Leute dabei sein, die uns mögen und kennen und so. Ja, also auch mit denen, die da reden und werden das dann, ohne dass wir damit enorm viel Geld verdienen wollen, also wir wollen damit nicht reich werden, aber wir wollen das natürlich gut umsetzen und so, dass es für alle passt. Also für das Restaurant, bei dem wir das machen, mit Essen und so, wenn das mit Essen ist oder dass die Weine sich auch gegenfinanzieren. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann schreibt mir einfach, ich nehme euch mit auf die Liste und werde euch Ende des Sommers die ersten Male mit einer Probeneinladung beglücken. Wir werden es immer relativ klein halten. Wir werden versuchen, das immer mit diesen 12, 13 Mann zu machen. Das heißt, wir werden auch Proben haben, die werden nicht richtig, also wir werden nichts, das wird keine 50-Euro-Probe sein.
Nee, klar.
Also das ist, genau.
Macht ja keinen Sinn.
Macht ja gar keinen Sinn. Ja? Also es macht in dem Fall keinen Sinn, aber wir werden es so machen, dass es irgendwie kalkulierbar ist und dass es auch dass man sich sowas auch mal irgendwie dann, dass man sich darauf freut, weil es was Geiles ist. So, der Werbepart ist beendet. Das ist so die Idee, weil wir gesagt haben, das ist einfach zu viel.
Ja.
Das ist zu viel, das kriegen wir nicht weg. Das kriegen wir auch mit den, wir haben so wenig Zeit, das kriegen wir nicht mehr, wie wir weggetrunken. Und das wird ja dann auch nicht besser.
Das stimmt.
Das sind irgendwelche Restaurants zu geben, wo es dann auch nur distinguierte, wie sagt man es nett, distinguierte Genusstrinker bekommen, ist auch Quatsch. Also, dass wir wirklich sagen, ein paar Sachen wollen wir schon mit euch verkosten oder mit uns und wollen mal gucken, wie das wird. Damit fangen wir im Herbst an.
Schön. Dieser Wein hier.
Damit fangen wir jetzt an.
Holt mich wahnsinnig ab. Ich mache diesen sehr gerne.
Da freue ich mich ganz toll.
Ja, das ist wirklich, also am Anfang, aber er hat ein bisschen Luft gebraucht. Am Anfang fand ich ihn aber nicht schlechter. Am Anfang war er knarztrocken und so ein bisschen abweisend, so ein bisschen spröde. Und jetzt ist er knarztrocken und so ein bisschen fröhlicher. Aber beides hat mir gefallen. Ich mochte auch das Spröde war so ein bisschen in Richtung unseres Sherrys hier am Anfang. Und jetzt geht er hat er so eine Apfel-Orangenschalen-Fröhlichkeit da drin. Ach, mich riecht das auch sehr gerne. Das riecht wirklich auch so ein bisschen nach Sommer.
Unglaublich, wa?
Das ist toll.
Ich habe das vorhin im anderen Zimmer schon gesagt. Den schenke ich dir ein gerade. Wir kennen das Weingut. Ich glaube, wir haben den Weißen auch schon getrunken. Wir hatten den Rosé mal im Podcast. Ich mag den Weißen gerade so gern. Und 12 Alkohol, also auch nicht so viel und so, ja. Nicht teuer, wenig zu bekommen, weil man die nur in der Zutaten bekommt, die Weißen. Kostet dann aber immer nur noch, also ich glaube bei 45 Euro oder sowas. Also sehr in Ordnung.
Das ist, finde ich, für diesen Wein absolut gerechtfertigt, ohne dass ich weiß, was es ist. Ich finde, das ist ein 45 Euro Vergnügen, unbedingt. Ich weiß gar nicht, was haben wir denn in Rosé, außer...
Soll ich dir einen Tipp geben?
Ja, gib mir mal einen Tipp.
Soll ich dir einen Tipp geben, wo wir das getrunken haben?
Ja, achso, weil du sagst, wir hätten es im Podcast.
Ja, ja, aber wir waren nicht hier und haben das im Podcast getrunken, sondern wir waren in Spanien.
In Spanien, was hattest du mir denn in Spanien noch eingeschenkt?
Hier siehst du.
Hast du mir einen Rosé
entspannt? Ja, ich dir einen Rosé eingeschenkt.
Boah.
Habe ich gemacht.
Hattest du mir Domaine de l'Orison eingeschenkt?
Nee, aber die Richtung ist gut. Es kommt nämlich aus dem gleichen, aus der Alleswein hat die Weine nämlich.
Ach so. Ja, weiß ich jetzt gerade gar nicht.
Okay, pass auf, also, wir kennen ihn. Es ist Roque d'Anglois.
Ja, okay, wollte gerade sagen, es wirkt so französisch auf mich. Und was mich in die Richtung, aber in die falsche Richtung geführt hat, sage ich direkt, ich wäre bei Viognier wieder rausgekommen.
Es ist Chenin und Chardonnay.
Ist diese süße Frucht ohne Zucker. Und dann kommt natürlich als nächstes Chenin. Es ist entweder Chenin oder Viognier. Und da kamen wir dann so raus. Und ich fand aber, weil er am Anfang so sperrig war, ich sage ja immer, wenn es dann noch kratzt, dann ist es Chenin. Es ist Viognier. Ja. Und wenn es nicht kratzt, ist es Chenin. Deswegen wäre ich hier bei Viognier gewesen. Aber wirklich schön. Wirklich schön.
Der ist auch wie du das hier sagtest, bei dem Flor, also bei dem Labota. Den kann man so schön wegtrinken.
Ja.
Das ist so schön wegtrinken. Ja. Das macht es nicht schwer. Der hat nicht den Anspruch. Mhm. Der hat Anspruch. Ja.
Der hat Komplexität.
Ja, ja, ja.
Der hat auch Potenzial, der kann noch reifen, aber der hier ist nicht so alt, ne?
2020.
Ja, er muss auch nicht älter werden, aber der würde auch in 10 Jahren sein.
Ja,
der würde auch irgendwann als großer Gereifter im Sonnenuntergang zum Schwertfisch genossen. An der Mittelmeerküste geht das dann auch. Also, aber so ist das viel Spaß.
Dankeschön.
Ich
Finde ich ganz toll. Im Augenblick habe ich das letzte. Oh, wenn es davon mehr Flaschen geben würde, würde ich das jetzt als Sommerwein.
So, es ist warm, es ist Sommer, wir trinken Schaumwein. Wir trinken, glaube ich, tatsächlich zum ersten Mal Franciacorta. Und zwar trinken wir die 45. Edition der Basis von Ca' del Bosco.
Cheers. Auch kalt.
Auch kalt. Sehr kalt, glaube ich. Oh ja, extrem kalt. Aber ich muss da ein bisschen relativieren direkt vorab. Genauso wie das eben mit der in An- und Abführung Manöverkritik an der Probe nicht respektierlich gemeint war und vor allem nicht undankbar. Und ich das auch nur mache, weil wir hier nicht die Zeit hatten und es abgesprochen war, dass ich das im Podcast mache, muss ich auch jetzt sagen, ich rede jetzt ein bisschen auch über einen Kollegen, den ich damit wieder herabwürdigen, noch an den Pranger stellen will. Er ist auch nicht zu identifizieren, Namen werden nicht genannt. Es ist auch eher exemplarisch, weil das, was mir mit ihm passiert, ist mir in letzter Zeit häufiger passiert. Ich bin also viel unterwegs gewesen mit einem Kollegen in letzter Zeit, bei Veranstaltungen, bei denen auch sehr hochwertige Weine ausgeschenkt wurden. Und zwar unter anderem in Hamburg bei der Veranstaltung, über die ich auch geschrieben habe. Wir waren dann beide da und haben uns unterhalten und wir haben dann probiert Monrose 2019. Also alles 2019 Monrose, Aubryon, Solaya, Ornelaya, Pingus.
Geht.
War noch ein bisschen was anderes dabei, irgendwas Hochwertiges aus Burgund. Habe ich hier kurz schon mal erzählt, dass mir der Pingus überhaupt nicht gefallen hat. Ich habe auch ein bisschen drüber geschrieben über die Veranstaltung. Und der Monrose hatte ein Alkoholproblem, der hat 14,5 Alkohol, die er nicht so richtig gut wegsteckt. Der Aubryon hat 15, steckt sie aber weg.
Oh, krass.
Ja, okay. Wobei wir aber dann auch fairerweise, sagen wir, als Profis auch mal sagen müssen, es gibt in der Geschichte des Bordelais noch keinen Wein, der gezeigt und bewiesen hat, dass die Dinger mit 15 Volumenprozent auch wirklich alt werden. Ja, 2013 haben sie es, glaube ich, noch, 2003 haben sie es, glaube ich, noch knapp vermeiden können. 2005, dann so die ersten, so 2009, 2010, sahen so richtig mit Macht. Und bei 2010 haben wir mittlerweile einige, die nicht so schön schmecken. Und ich muss gestehen, ich habe auch einen 2,5er leider in zwölffacher Ausfertigung in den Keller gelegt. Was ist, das erinnert so ein bisschen hier an unsere Freunde aus dem Sherry, mit dem Sprit. Also das ist, deswegen, aber Aubryon ist ein legendär geiler Wein.
Geil.
2019, nur man muss es halt wissen. Den trinkt man vielleicht lieber auch über 2029, anstatt da jetzt 100 Jahre zu warten, bis der Alkohol durchkommt. Solaya, sehr, sehr schön. Sehr schön. Vielleicht, wenn man jetzt kritisch sein will, ein bisschen poliert. Ornelaya, erstaunlich holzgeprägt, viel Cappuccino und so, und so, wo ich dachte so, das ist aber, ja, vergiss es, dass es jung ist. Ich habe 16 auch irgendwie getrunken und so, dass du so denkst, so, ja, das haben wir schon besser getrunken. Natürlich trotzdem toller Wein.
Ja,
aber da sag ich so, da gibt es eine Menge gute Bordeaux-Cuvées aus allen Teilen der Welt. Das schmeckt halt sehr international. Der könnte auch aus Chile kommen oder sonst was.
Ja.
In Chile hätte er mehr Menthol wahrscheinlich, aber ihr wisst, was ich meine. Pingus, wie gesagt, schwach. Und dann saßen wir da und dann sagte ich zu dem Kollegen, ich finde es irgendwie lustig, wenn wir uns jetzt hier hinsetzen, wenn ich mich hinsetze mit meinen Buddies und wir sagen, komm, wir machen uns einen schönen Abend und wir geben uns ein bisschen Mühe bei der Weinauswahl. Dann das kostet dann ein Zehntel, dann haben wir trotzdem irgendwie immer gleich viel Spaß. Das geht so ein bisschen in die Richtung von dem, was du neulich auch mal sagtest. Und dann war der aber relativ schnell angefixt und sagte, nein, das kann man doch so nicht sagen. Und ach, das ist doch eine ganz andere Dimension. Und man muss dazu sagen, er ist beruflich da auch viel unterwegs und auch besucht auch das eine oder andere Station. Und sagte, ja, und ich war neulich, ich glaube, es war Aubryon. Und die haben jetzt in jedem Gebinde jetzt einen Sensor installiert, weil wenn der Kellermeister dann am Wochenende nicht da ist, die wollen nicht warten, bis dann montags irgendjemand merkt und so, da wird dann direkt gegensteuert, wenn man also jetzt Hefe, Nährstoff beispielsweise braucht, weil die Gärung anfängt ein bisschen mau zu werden, dann kann das in die Reduktion laufen, dann fängt es an zu stinken, will man nicht und so weiter und so weiter und dann alles super Hightech und da wird und die Weine werden immer besser und dann Monrose, das Tanninmanagement, das ist halt. Und ich habe dann was gesagt, wo ich hinterher nicht so sicher war, ob das jetzt
gut oder nicht gut, oder?
Albern war, ja, ob das vielleicht auch ein bisschen zu simpel war. Ich habe meiner Frau die Story erzählt und die sagte zu mir, naja, aber ich trinke doch nicht das Tanninmanagement, ich trinke doch den Wein. Und da war ich ganz glücklich, weil exakt das habe ich nämlich gesagt. Ich trinke ja nicht das Tanninmanagement.
Keiner
trinkt Tanninmanagement. Wenn der Wein ein Alkoholproblem hat, hat der Wein ein Alkoholproblem. Das gibt ja auch erstmal nur Abzüge in der B-Note, deswegen ist der Wein ja nicht automatisch schlecht.
Nee.
Aber, ja. Und ich war vor ein paar Jahren, war ich in Burgund bei Château de Fussé. In Fussé. Peuil-Fussé ist eine Appellation, die heißt nach zwei Dörfern, die sich gegenüberliegen. Das eine ist Peuil, das andere ist Fussé. Deswegen heißen die Peuil-Fussé. Und im Fussé gibt es das Château de Fussé. Mittlerweile wieder ein sehr gutes Weingut. Und wir waren mit dem Inhaber im Keller. Und dann erzählte er, dass er den Keller alleine macht.
Sag ich.
Wie alleine?
42 Hektar? Was steht denn hier rum? Wie viele Fässer sind denn das? Und dann sagt er, ja, gucken Sie doch mal. Fällt Ihnen was auf? Und dann habe ich gesagt, ja, die haben eine komische Bänke für ihre Fässer gebaut. Da sind immer 7 drin. Sag ich, genau, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ich probiere jeden Tag, aber nicht jedes. Ich probiere immer nur dann jeden 7. Tag. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, aber wenn Sie jetzt am Dienstag probieren und das Ding läuft am Mittwoch in ein Problem rein und Sie probieren das nächste Mal, können Sie es doch wegschütten. Sagt er, Bingo, haben Sie genau richtig verfasst. Ich schütte im Schnitt so 3 bis 4 Fässer im Jahr weg aufgrund dieser Methode. Das ist viel billiger als ein Kellermeister. Natürlich, ich sehe, die großen kosteten damals, also das war vor dem Riesenburgunderboom, kosteten die so 45-50 ja. oder so. Der wird einen Ex-Works-Preis haben. Weiß ich nicht. Da sind 300 Flaschen in so einem Fass. Du musst ja nicht füllen, wenn du wegschüttest. Kannst also Glas und sowas abrechnen. Das kostet dann meinetwegen 3.000-4.000 Euro.
Ja, ja.
Ja, so ein Fass.
Deutlich. Also hat er einmal im Monat ja halt quasi, wenn es Fass.
Exakt. Also, genau. Und wenn du jetzt zu Aubryon gehst, die haben irgendwie zuletzt dann, also jetzt 19 ist ja, jetzt der aktuelle Jahrgang ist ja ein bisschen günstiger geworden, aber 19 hat er wahrscheinlich einen Ex-Works-Preis von 300 irgendwas, da kostet ein Fass 100.000 Euro.
Ja, dafür kann man Kellermeister anschauen.
Ja, aber nur.
Oder Sensoren anbauen.
Ja, jetzt nehmen wir mal Mouton, weil es sich so schön ausgeht. Ja, Mouton mit seinen 220.000 Flaschen Produktion, dann haben die ja aber Spielmasse für die Küvettierung und so weiter. Also die haben, sagen wir mal, 300.000 da liegen, das sind 1.000 Fässer. Jedes dieser Fässer würdest du jetzt in der heißen Phase jeden Tag probieren, später dann nur noch jeden zweiten, jeden dritten, vierten. Also wird also 100 Mal probiert, jedes Mal so ein Schnapsglas raus, 2 Cl. Ja, das sind, bei 100 probieren sind das 2 Liter. Bei diesen schönen Fässern, Leute, ich habe das vorher ausgerechnet, keine Sorge, so gut bin ich im Kopf, spuckst du 1 Million Euro in den Ausguss. Ja, what the fuck? Da stelle ich aber auch Sensoren irgendwie in die Klasse und sage, muss keiner mehr probieren. Ja? Was kann ich denn für diese Sensorenanlage ausgeben,
ja,
wenn ich 1 Million alleine in den Ausguss spucke oder alternativ ab und zu mal ein Fass für 100.000 wegschütte?
Ja, das stimmt.
Aber das kann man ja mit ein bisschen Hinterfragen rausfinden. Deswegen wird der Wein nicht besser. Es wird einfach nur weniger weggeschüttet, beziehungsweise auch später bei der Küvettierung wird jedes Fass einmal probiert und dann heißt es, das geht jetzt nur in den Zweitwein oder das muss woanders hin. Und du hast einfach mehr, was du machen kannst. Also es ist einfach nur finanziell attraktiv, das zu machen. Der Wein wird nicht besser deswegen.
Das tue ich auch. Ja, stimmt.
Ja, ist ja schon immer, wenn das Fass sauber durchläuft, muss, egal ob probiert oder nicht, dann wird das ein schöner Wein. Und mit dem Probieren kannst du schauen, dass es nicht ganz in die falsche Richtung läuft, aber wenn der Wein dann nicht so schön ist, dann nimmst du ihn halt nicht in den Hauptwein.
Ja, genau.
So. Deswegen wird der Wein nicht besser und ich finde, dann kann man das auch mal ehrlich so sagen, wenn der Wein auch dann insgesamt nicht so gut ist, dann ist er nicht so gut. Die Sensoren im Fass, die trinke ich nicht und ich trinke nicht das Tanninmanagement. Zum Ende des Abends haben wir Käse gegessen und wir hatten keinen Weißwein mehr. Wir hatten nur einen Weißwein zum Essen und ich finde, dass es Trends gibt beim Käse und wir sind im Moment in der Situation, keiner serviert mehr Hartkäse. Alles
was ganz will. Schlimm, du musst nach Hartkäse fragen.
Ja.
Es gibt immer noch Hartkäse, aber du musst nachfragen.
Ja. Und es wird dann immer, so ein Quatsch mit Rotwein zum Käse. Leute, das ist ganz einfach, je weicher der Käse, desto weißer der Wein.
Okay.
Ja, Weiwei. Also Weiwei Käse. Und wenn du harten Käse nimmst,
das ist super Rotwein.
Ja, genau. Aber wir hatten halt auch wieder so ziegescharf und alles weich und so weiter. Und deswegen hatten wir kein Weißwein. Und dann war aber noch Champagner da. Und dann tranken wir also Champagner dazu und dann sagte der Kollege, ach, Champagner zum Essen ist sowieso so super. Und dann sagte ich, für mich ist das ein begrenztes Vergnügen. Die Kombination von Knoblauch und Kohlensäure oder sowas, ja. Es gibt so viele Aromen, die möchte ich nicht mit Kohlensäure in die Nase geblasen bekommen. Mhm. Mag ich als Nuance am Essen total gerne.
Nee.
Und das andere ist, ich mag auch immer ein bisschen Schärfe, aber wenn die Zunge brennt, möchte ich keine Kohlensäure draufschütten. Erst recht nicht so eine feine Perlage, so weißt du was,
nee.
Ist ja wie Fakir brennt. Also die Zunge draufknallen. Und deswegen habe ich gesagt, mein Ding ist, also ich sehne mich nicht immer nach der Champagnerbegleitung. Und dann erzählt er, ja, aber es gibt ja auch Champagner mit reduzierter Kohlensäure. Und wir waren bei einer anderen Luxusveranstaltung neulich und da hatte uns der Kellermeister erzählt, naja, also bis 5,5 Bar wird reduziert, zum Beispiel. Auch das hatten wir gemeinsam erlebt, die Premiere des neuen Belle Epoque von Perrier Jouët.
Ja, das erzählt er. Ja.
Der nur 5,5 Bar hat, weil es jetzt um den Alkohol, Klimawandel und so weiter, machen die häufiger 5,5. Aber weniger als 5,5 kannst du eigentlich nicht machen, weil dann bleibt der Pfropf mit dem vereisten Dings stecken. Du brauchst die 5,5, sonst machst du nachher irgendwie wupp und der kommt nicht raus. Deswegen 5,5 ist das Mühe. Aber du kannst natürlich herkömmlich degorgieren ohne vereisen, sagte er dann. Ja, es gibt ja aber den hier, der macht 4,5 Bar. Und dann habe ich gesagt, okay, finde ich spannend. ich fahre ja zweimal im Jahr durch die Champagne. Sag mal, in welchem Restaurant kriege ich diese kohlensäure-reduzierte Menübegleitung? Da gehe ich mal hin, das möchte ich jetzt gerne mal ausprobieren. Finde ich wirklich cool. Ja, nee, so ja, nicht. Stellte sich heraus, es gibt kein Restaurant, das so eine... Ja, aber was... Welchen kohlensäure-reduzierten Champagner empfiehlst du denn jetzt? Und was hast du dazu gegessen? Und stellte sich heraus, auch das nicht.
Oh, schwierig.
Ja, und es war einfach so, jemand hat seinen majestätischen Champagner, die Omnipotenz, abgesprochen. Ja, so wie jemand seinen tanningemanagten...
Naja.
Und dann musste halt einfach was erzählt werden sozusagen. Aber ich habe ja noch nie mal gesagt, dass das für andere gilt. Ich habe ja nur gesagt, für mich, wenn jemand anders Knobi und Kohlensäure liebt, dann whatever. Aber er hat dann eben aus real existierenden Versatzstücken eine nicht existierende Story zusammengebaut, um meinen Einwand, der ja eigentlich nur sehr persönlich gemeint war, zu entkräften. Und das ist nicht unsere Aufgabe.
Das finde ich auch, ja.
Die Hälfte unserer Hörer hat eine Erfahrung hinter sich, die andere hat diese Erfahrung noch vor sich. Leute, es tut mir leid, nämlich die Erfahrung, dass 89 Premier Grand Cru Punkte kein Deut besser schmecken als 89 Chianti Classico Punkte. Sie kosten nur 40 mal so viel. Ja, es ist leider so. Und unsere Aufgabe ist es eben eher darauf hinzuweisen, anstatt zu sagen, aber das Tanninmanagement.
Das ist super.
Das finde ich so ein bisschen schwierig. Wir hängen natürlich ein bisschen am Tropf. Dieser, wir kriegen diese Sachen eingeschenkt, weil uns jemand das einschenkt, weil uns ein Händler einlädt, weil uns ein großer Sammler einlädt oder sonst was. Ich möchte mit meiner beruflichen Betätigung Geld verdienen und deswegen kaufe ich diese Sachen nicht. Ich könnte auch einfach alles, was reinkommt, rausballern dafür, weil ich glücklicherweise eine gut verdienende Ehefrau habe und ein bisschen vorgesorgt habe oder sowas. Aber das würde mich unglücklich machen.
Ja, verstehe ich.
Ja? Ja, ja. Deswegen, ich hänge da am Tropf. Aber deswegen muss ich das jetzt nicht gut finden. Und ich bin auch nicht Teil des Ganzen. Ich mache mir das nicht zu eigen. Also ich ziehe mir einen Sakko an, wenn mich ein Winzer einlädt, aber ich ziehe mir nicht einen Anzug an, weil Petrus einlädt oder sowas. Ja, das gibt es auch.
Ja, ja. Ja,
ich bin nicht Teil des Ganzen. Ich bin auch nicht Zielgruppe. Ich tue auch nicht so, als hätte ich das im Keller oder sowas. Ja. Ist einfach nicht so.
Kennen wir genug Leute, die das machen.
Genau. Und dann habe ich ein bisschen über diesen Pingus gelesen. Mann, geben die Leute sich Mühe, den gut zu finden. Das steht in den Texten, ja, genau das, was ich so scheiße fand. Erdige Noten. Ja, im Burgunder super, aber ey, noch nicht im Ribera. Wer will denn erdige Noten im Ribera del Duero? Das brauche ich so dringend wie eine dritte Schulter. Ja. Findest du bei Tim Atkin und so. Und auch meine, die Leute, die ich gut finde, Tim Atkin, und ich finde auch den Parkermann für Spanien total gut. Ja. Weiß bin ich andere Meinung als er, habe ich einen anderen Geschmack. Aber Rot finde ich den, der kann das richtig gut. Aber bei Pingos, da geben die sich alle unheimlich viel Mühe, das gut zu finden und beschreiben den Wein, den ich im Glas hatte.
Das ist der Name, ja. Ja, ja.
Und vielleicht auch, weil der Winzer so wahnsinnig nett ist. Es gibt einen Podcast mit ihm bei Tim Atkin, der ist psychisch nett, der Däne. Also, er ist wirklich ein witziger Typ. Jetzt muss ich dir mal was vorlesen. Mit mehr Konzentration würde dieser Wein rocken. Ich habe es übersetzt auf dem Englischen. Er hat eine seidige, exotische Textur und eine komplexe Nase, die Zeder, Tabak, Zigarrenkiste, Blumen, Kirsche und Pflaumennoten vermählt. Aber der Mangel an Tiefe und Länge verhindert eine höhere Punktzahl. Wie viele Punkte gibt das?
89.
92. Jeff Levy.
Okay.
Über 1989 Cheval Blanc, den Wein, über den wir gesprochen haben. Wir haben den Wein erstmal sehr gut gefunden, weil wir ihn mit dem 100-Packer-Punkt nebeneinander, aber am Ende ist es so, er bricht hinten so ein bisschen ab, er hatte dann so eine kleine grüne Note und das war nicht so funky Paprika, sondern so ein pflegelhafter Cabernet Franc, weißt du, das was
man... Das stimmt.
Und er hatte eben nicht genug Substanz, um den zu integrieren. Das war so ein leichtes Getröte, wie dieser Alkohol in den Monroes. Also so...
Ja.
Guter Wein. Absolut, darüber müssen wir nicht reden. Guter Wein, aber wenn du dich so ein bisschen durchliest, ja, Parker, since its bottling, the 1989, has frequently been disappointing. In this tasting, it showed better than it has over the last several years, aber the 1989 war sein Conclusion, is not a great effort for this Chateau. Mhm. Und in der vierten Auflage des Buches, also noch ein bisschen später, schreibt er, somewhat of a disappointment in a sometimes great yet variable vintage. Ich lasse ein paar Sachen aus. It's surprisingly lightweight for a wine with superior year. Medium bodied, surprisingly short finish.
Ja.
Der Wein startet, und es gibt noch mehr davon. Der Wein startet super, er riecht wie ein Klassiker. Er startet super und dann puff, ist er weg. Anders als der Wine Searcher behauptet auf einmal, der Wein hätte 96 Parker-Punkte. Zuletzt verkostet 2011. Das ist Bullshit. 2006 hat Neil Martin einen Text verfasst. Ich lese mal kurz. A bottle courtesy of the generosity of Big Steve. This compensated for the odd Scandinavian bottle 62er Cheval. Also sie hatten offensichtlich vorher eine Händlerabfüllung aus Skandinavien. A decadent, ravishing nose of blackberry, dark chocolate, mocha, brown sugar, brilliant delineation, palate is full-bodied, very savory. und so weiter. A real mouthful of Cheval Blanc with a touch of plum. And yes, Bovril. Bovril ist ein Fleischextrakt. On the aftertaste, drinking superbly now. 96 Punkte. Also wenn du jetzt mal Big Steve, den Gönner des Abends, mit Big Christoph vertauscht, ja, dann haben die genau das gehabt, was wir da auch gehabt haben. So einen geilen Bash irgendwie. Ja. Und dann am Ende hat er wahrscheinlich die Notizen vertauscht. Entschuldigung, ist die einzige Notiz im ganzen Internet zu diesem Wein, die ihm irgendwie volle Power am Palate irgendwie bringt. Ja. Ja, ansonsten wird immer darauf abgehoben. Das hat er, damals hat er schon für Parker gearbeitet, aber natürlich nicht Bordeaux gemacht. 2008 hat Parker Bordeaux allein gemacht. Es wurde dann später nochmal auf 2011 nachdatiert, was auch nicht stimmt. Dann mittlerweile ist er auch gar nicht mehr bei Parker. Es gibt keine 96 Parker-Punkte. Für den Wein bei Winesearcher steht er trotzdem, ja. Da muss man leider mittlerweile auch sehr vorsichtig sein.
Ja.
Reden wir an der Stelle mal ganz kurz über unser eigenes System oder über mein System, was wir hier mal erklärt haben mit den Fensterbänken. Ja, ja. Also wir haben immer gesagt, wenn ich irgendwo reinkomme, jemand drückt ein Glas Wein in die Hand und sagt, hier Prost, ich muss auch mal Prost machen, und du magst das, aber du denkst, was gibt es noch zu trinken? Trinkst es aber aus, entsorgst es nicht in Blumenkübel. Dann sind das 84 Punkte. Und du sagst auch, das ist ganz lecker. Ich hole mir noch einen Refill, aber danach muss ich mal gucken, was ich für den Rest des Abends trinke. Dann sind wir bei 86 Punkten, irgendwas dazwischen sind 85. Wenn du sagst, ich habe den Wein für den Abend gefunden, alles ist gut, dann bist du bei 88, irgendwas dazwischen 87. Und wenn du anfängst zu fragen, was ist denn das, weil du dir das für zu Hause besorgen willst, also wenn wir das jetzt neuerdings Jehova-Weine nennen, oder bei mir war das immer so mit den Konterflaschen, ja, Konterflaschen gehen in den Keller oder so, dann sind wir endgültig bei 90. Wenn wir unsere Reaktion auf den Cheval Blanc 89 nehmen, dann muss man sagen, wir hätten den zusammen ausgetrunken, wenn nichts anderes da wäre. Es war was anderes da, deswegen haben wir ihn nicht ausgetrunken. Sozusagen am Ende ist er leer geworden, weil da viele Leute waren, aber wir haben jetzt nicht noch nach einem Refill gefragt und wir hätten jetzt auch nicht gesagt, muss man haben. Wenn wir im Urlaub sind, wir machen Digital Detox, wir machen also kein Insta-Foto, wir gehen in eine Weinhandlung rein und da steht dieser Wein in der Plastikkiste für 100 Euro. Aber daneben steht 96er Peugeot, also ein Cru Bourgeois, aber einer der, oder ich weiß gar nicht, ob Bourgeois ist, aber einer der besten von den Low-Level für 50 Euro. Dann nehmen wir den Cru Bourgeois. Dann nehmen wir 96 Peugeot und sagen, yeah, und lassen den gerne stehen. Das ist doch unsere Definition von 88 Punkte. Meinetwegen 89, ist doch gut. Macht doch nichts. Ist doch immer noch ein guter Wein, alles ist schön. Aber stattdessen diskutierten wir an dem Tisch darüber, ob das nicht irgendwie ein guter Kandidat wäre, um Menschen mal einen Premier Grand Cru zu empfehlen, weil man kriegt den tatsächlich relativ günstig. 600 Euro sind die Schaufensterpreise, aber wenn du so in die Auktionen guckst, den gibt es so für 400 Euro, was für einen gereiften Premier Grand Cru. Ja. Mhm. Gut, es ist rechtes Ufer Premier Grand Cru, aber ich sag mal, der ist schon gleichwertig. Ja, also, was ist das für eine Diskussion? Die dürften wir nicht führen. Also ganz ehrlich, man muss echt aufpassen, dass einem da nicht alles verrutscht an der Stelle.
Das stimmt.
Das ist das, was du auch sagtest, so diese rein neugiergetriebenen Proben, wo es um nicht so viel geht, wo du auch mal sagen kannst, boah, das finde ich aber jetzt ganz schön scheiße. Das ist schon einfacher. Witzigerweise gelingt uns das in kleinerer Runde.
Besser.
Also beim Weihnachtswein trinken, da trinken wir Romane Conti und Rajas, da ging es Salon ja Discounterbrause.
Ja, das stimmt.
Und da sind wir ohnehin kritisch.
Ja,
da diskutieren wir hart darüber, ob das ein guter Rajas-Jahrgang ist und so weiter. Schon. Da kommen wir von unten und schaukeln uns eher hoch und müssen uns nicht wieder
wieder einleveln, ja.
Also diese unbeschwerte Neugierde, da hast du vollkommen recht, ist ein super hohes Gut. Und dann macht eben auch die Probe, die wir davor hier hatten mit Katerweinen, die teuerste kostet 18 Euro, macht dann viel Spaß. Natürlich, wenn die Katerweine dann probiert sind, holen wir trotzdem ein paar Granaten raus und trinken die. Da ist ja auch... Aber ich glaube auch so, weil wir ein bisschen gesprochen haben, man kann das nicht wiederholen. Wir haben jetzt die Mega-Vertikalprobe gemacht und wir haben eine Mega-Horizontalprobe gemacht. Ich denke, wir haben aber auch die Möglichkeit, die Zeit, das Geld, die Weine, um jetzt mal so ein paar Challenge-Proben zu machen. Also zu sagen, in jedem Flight ist eine Legende.
Und was anderes,
und sehr sorgfältig, zwei sehr sorgfältig ausgewählte Challenger oder so. Und dann keine Angst davor haben, weil
auch
wann immer wir das zum Beispiel in der Champagne gemacht haben, bisher hat das nicht so geklappt mit den Legenden. Ja? Also sie sind da jetzt auch nicht untergegangen, aber das ist das, was mir, glaube ich, noch so ein bisschen fehlt. Das war so die Erfahrung, das passte so ganz gut zusammen, die beiden Sachen.
Kann ich dir nicht sagen, ist leer.
Oh, ja, und ich habe so viel geredet, dass ich kaum getrunken habe.
Siehst du? Also kann ich schon sagen, das ist Blubber.
Ja, das ist Blubber. Das ist Blubber, genau. Es ist warm. Ich dachte.
Ja, passt.
So.
Also, wir reden über Blubber, über Jungblubber.
relativ jung, hat nämlich eine starke Säure, finde ich. Die sehr animierend und sehr frisch ist. Ja, es macht wirklich so sommerfrisch und so. Also es wäre jetzt schön, wenn wir draußen in der Sonne sitzen würden. Mhm. Sitzen zum Glück nicht in der Sonne. Heute ist es der erste Tag, wo es nicht so richtig knackig schwül ist und so. Ich finde es gerade ganz angenehm. Hat eine ganz schöne, fruchtige Nase. Finde ich ganz toll. Das perlt nicht sehr hoch. Das heißt, es ist nicht so eine riesen, also es ist nicht so sprudelige Perlage. Ja, das ist mehr so dezent eingesetzt. Deswegen wäre ich nicht sofort bei Champagner gewesen, weil da fehlt mir so ein bisschen Druck. Mhm. Aber heißt nicht, dass ich das nicht mag. Ich mag das sehr gerne. Ja. Ich wäre aber aufgrund dessen, weil ich davor gesagt habe, wenn in der Champagner das so frisch und so jung ist von der Säure her, dann ist auch das mit dem Schaum und der Perlage meistens kräftiger und dann bitzelt dir das so hoch in die Nase. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Das hat das nicht. Ist sehr harmonisch. Das heißt, entweder liege ich falsch, was das Alter angeht, oder es ist nicht Champagner.
Aber es gefällt dir.
Das fällt mir ausgesprochen gut. Es ist sehr frisch, sehr, sehr schön. Die Säure.
Wie empfindest du die Süße?
Die finde ich nicht. Also ich bin ja passt. Da. Passt. Mhm. Ich finde ja dann find auch also ein guter Brüt.
Ist gut. Genau, es ist Brüt. Ich würde denken, es ist dosiert. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, aber ich bin mir ziemlich sicher, 7, es ist dosiert. 8. Nee, es wird weniger sein. Wird ein bisschen weniger sein, aber es ist dosiert, genau. Es hat also so eine, es ist nicht Brut Natur. Diese sehr schöne, lebendige Säure wird ein bisschen gepuffert und es ist auch, glaube ich, ganz
gut. Ich finde es auch gut. Ich finde es im Augenblick auch nicht gut, dass sie alle so tun, als ob nur Brut Natur und Zero Dosage und sowas das absolute
Nonplusultra.
Danke. Finde ich nicht. Ich finde, ehrlicherweise muss man sagen, wenn du bei Champagner bleiben oder bei Schaumwein, die schönsten Sachen sind dann doch durchgängig zum, wenn du mehr trinkst, Brut.
Ja.
Finde ich. Also wenn du mehr
oder als so extra Brut, aber so ein bisschen, irgendwie so ein bisschen
das was dabei. Das ist ein ganz kleines bisschen dabei. Ja. Ich trinke das andere auch gerne, aber ich finde, also Brut, okay. Aber dann ist es Champagner?
Nee, es ist nicht.
Okay. Aber es ist auch nicht so alt. Da bin ich richtig, oder?
Das ist richtig. Es ist eine Basis. Es ist eine jahrgangslose Basis. Die 45. Edition, ich weiß nicht genau, wo wir sind. Liegt jetzt ein paar Tage bei mir hier im Schrank. Wahrscheinlich sind wir gerade bei der 46. oder 47. schon, aber... Nee, wir sind in der Franciacorta. Wir sind bei denen, die den totalen Aufwand betreiben.
Ist gut.
Ja, es ist die zweiteuerste Basis in der ganzen Franciacorta, glaube ich. Oder vielleicht ist es mittlerweile die teuerste. Und du kriegst eigentlich für die 30 oder so, die das jetzt kostet,
okay, mittlerweile. Das ist fair.
Mittlerweile aber in der Franciacorta bei fast allen schon das erste Spezialprodukt, sei es der Rosé oder der erste Bellissimato. Wir sind bei Cadel Bosco. Wir sind bei einem Weingut. Das so, also was heißt perfektionistisch? Erstens waren sie eine der ersten, die eine Traubenwaschanlage installiert haben. Die Trauben werden komplett gewaschen. Das ist in der Franciacorta auch so ein bisschen sinnvoll, weil wir nicht so weit weg sind vom Industriegürtel, da nördlich von Venedig. Ja, also wir haben so ein paar Abwasser und so, genau. Man wäscht das deswegen ab. Der in An- und Abführung Nachteil, wenn du abwäschst, ist natürlich, dass du hinterher nicht mehr spontan vergehen kannst. Das ist alle
Leben
abgewaschen. Aber auf der anderen Seite
ist spontan vergehen. Ist das alles weg?
Das ist schon ziemlich
doll.
Das wird mit Ozon wird dann eingeleitet in den
okay, da ist dann wirklich alles
weg. In das Wasser. Ja, also es geht ins Wasser und dann kommt so ein Bubble Bath.
Ja.
Und dann geht das über so Förderbänder unter Ventilatoren, die das dann schnell trocknen, hoch, geht in so eine Presse. Ich habe das Werk besichtigt, das ist unfassbar. Dann und ohne Pressdruck die Tête de Cuvée erstmal gezogen, dann macht es klack, dann gehen so Ventile auf, das sind 6 Pressen parallel, dann gehen so Ventile auf und dann läuft das ab und dann gehen die Ventile zu, dann wird ganz leicht angepresst, klack, dann kommt der nächste und dann wird nochmal zugemacht und dann wird richtig gepresst und dann geht alles über ein Rohr auf den Hof und da steht dann der Tankwagen, der es mitnimmt, weil das brauchen die nicht.
Und das geht zu Rotkäppchen.
Ja, das haben die nicht bestätigt, aber die mussten so lachen, als ich Rotkäppchen sagte, dass wir davon ausgehen können, dass es zu Rotkäppchen geht. Oder auch zu Henkelfrösche.
Was auch immer.
Also sowas. Und dann haben die, weil die keine Varianzen haben wollen. Also es ist ja immer nett, wenn Krug seine Edition macht und so, ist alles schön und gut, aber am Ende ist das natürlich nicht alles ein Wein. Außer bei Cadel Bosco. Die haben sich einen Tank eingebaut und dafür mussten sie ein 6 Meter tiefes Loch reinbuddeln und mussten noch eine Glaskuppel oben draufsetzen, weil er sonst nicht gepasst hätte, weil es ist ein 1-Millionen-Liter-Tank oder sowas, weil sie alles nachher, wenn das vergoren ist und so weiter, wenn das küvettiert wird, wird alles in einen Tank gepumpt. Den größten Tank irgendwie außerhalb industriell. Weil es ist keine industrielle, es ist immer nur eine handwerklich arbeitende Bude. Ne? Weil es soll alles, weil sie wollen jede Flasche gleich schmeckend haben. Es wird also alles einmal reingepumpt, alles einmal umgerührt und dann werden alle Flaschen Magnums und so alles auf einmal in der Tirage gefüllt.
Krass.
Und gehen dann weg. Und damit das geht, haben sie halt einen Fahrstuhl in denen du 4000 Liter Tanks schieben kannst. Das heißt, die kommen dann mit dem Hubwagen sozusagen auf, über alle Etagen, damit das dann nur über Schwerkraft transportiert werden kann. Es ist völlig gaga, ja, total durchgetüftelt. Dann muss das auch 25 Euro kosten, weil die wirklich, also es ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam, das zu besuchen, das Weingut. Und ich habe es damals besucht und bin seitdem ein Fan dieser Weine. Weil die
das weiß ich, genau. Wir haben ja schon ab und zu das, genau. Ja. Zu Recht. Ja. Also, ja, ja, völlig.
Schöne Sommerpause, mein Lieber.
Dir auch.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Bodmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord. We wish you a safe onward journey und allzeit einen